Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Psalm 13. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch her und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe. Damit sich mein Feind nicht rühmt, er habe mich überwältigt, und meine Widersacher sich freuen, wenn ich unterliege. Ich vertraue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Amen. Mein lieben, Psalm 13 ist ein Psalm Davids, ein erstaunlicher Psalm Davids. Denn David ist uns bekannt als derjenige, der als Hirtenjunge noch mit Bären kämpfen und Löwen bezwingen kann. David ist uns bekannt als jener, der dem Riesen Goliath entschlossen gegenübertreten konnte im Vertrauen auf den Herrn und einen Sieg errungen hatte. David ist uns bekannt als derjenige, der auch bei der Verfolgung durch Saul standhaft war und bereit war, den Weg mit dem Herrn treu zu gehen. Charakter bewiesen hatte, Vertrauen zum Herrn bewiesen hatte, auch in brenzligen Situationen. David ist uns bekannt als jener, der als König dann auch Siege errungen hatte. Als König sein Volk mit Weisheit und Verstand geführt hatte. Und hier ein Psalm von David, der so gar nicht ins Bild eines Gottesmannes passt, ins Bild eines Glaubenshelden passt. Nämlich, er sagt, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Er fühlt sich von Gott vergessen. Er ist in einer großen Krise. Ein Psalm Davids vorzusingen. Diese Einleitung von Vers 1 können wir meistens überlesen, so scheint es uns. Das kommt ja häufig bei den Psalmen vor. Entweder ein Psalm Davids oder ein Psalm Korachs oder von anderen Psalmisten, die mit Namen erwähnt werden, ein Psalm Asafs, vorzusingen. Wir lesen was darüber hinweg. So wie eine Einleitung. Aber gerade bei diesem Psalm hat diese Einleitung eine besondere Bedeutung. Und wir merken, wie wichtig es ist. David war bereit vorzusingen, nicht nur indem er sich zeigte als großer Glaubensheld, sondern auch indem er bereit war, seine Prüfungen, seine Nöte, ja sogar seine Zweifel, sein Hin- und Hergeworfensein zu offenbaren. Wir kommen hier zu einem wichtigen Punkt. Immer wieder gibt es Christen, die meinen, es zeuge von Glauben und Standhaftigkeit, wenn man sich einfach immer stark gibt. Immer frisch und gut drauf, immer allen Problemen gewachsen. Nur keine Schwäche zeigen, nur keine Blöße sich geben. David war bereit, hier zu berichten, auch von seiner Not, auch von seinem Hin- und Hergeworfensein, auch von seinen Schwierigkeiten. David spielte hier nichts vor. Und er war auch meilenweit weg von der heute weit verbreiteten Lehre, Glaube an Gott und du hast nur noch Siege. Glaube an Gott und es geht vorwärts. Du musst nur fest glauben. Dann sind die Schmerzen weg, dann ist die Krankheit weg, dann kannst du im Glauben und in der Vollmacht einfach entgegentreten und alles überwinden. Natürlich haben wir in Jesus Christus den Sieg. Natürlich muss uns in der Welt nichts ängsten, wenn wir bedenken, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt und am Kreuz einen vollkommenen Sieg vollbracht hat. Natürlich. Aber dennoch, die Realität ist, dass wir zwar nicht mehr von dieser Welt sind, aber noch in dieser Welt sind und auch noch nicht das sind, was wir sein werden, noch unvollkommen sind. Auch von unserer Schwachheit, der äußeren, aber auch der inneren Schwachheit gezeichnet und gekennzeichnet sind. Wir meinen manchmal, dass wir Gott Ehre geben, wenn wir uns einfach stark zeigen. Zeigte sich der Apostel Paulus immer stark? Im Gegenteil. An die Korinther zum Beispiel, jene Korinther, jene Gemeinde, die sich teilweise auch über Paulus erhoben hatte und gemeint hatte, sie sei besser und weiter und geisterfüllter und begabter als Paulus selber. Ihnen sogar hatte Paulus mitgeteilt, dass er so starke Prüfungen hatte, dass er sogar am Leben verzagte. Sogar der große Apostel Paulus war bereit, demütig zu offenbaren, wo er verzagt, wo er da niederliegt. Und damit Gott die Ehre zu geben. Nicht indem er zeigte, ich bin durch den Herrn immer stark, sondern indem er zeigte, ich kann stark sein im Herrn, aber auch wenn ich mal schwach bin, mein Herr ist dennoch stark. Auch wenn ich mal in der Tiefe bin, mein Herr ist größer und reißt mich und zieht mich hinaus. Genau gleich David. Ein Psalm Davids vorzusingen. David war bereit, nicht nur auf den Höhen der Anbetung vorzusingen, sondern auch in den Tiefen von Anfechtung und Not, von Angriffen. Er war bereit, zur Ehre Gottes in aller Demut sich so zu geben, wie er war, nichts vorzumachen, nichts vorzuspielen. Oder mit einem modernen Wort, David war authentisch, lebte seinen Glauben authentisch, nicht aufgesetzt, nicht als Schein, sondern mit Sein. Er zeigte sich, wie er war. Er betet zum Herrn und lässt die, die zuhören, daran teilhaben. Und wir hören die Not, in der er sich befand. Wir können uns nur vorstellen, die Schwierigkeit und die Prüfung, in der er sich gerade befand. Es wird uns nicht im Psalm näher beschrieben, zu welcher Zeit David diesen Psalm geschrieben hat. Er passt zu verschiedenen Lebensabschnitten von ihm. Er passt zur Zeit, wo er verfolgt wurde von Saul. Er passt aber auch zur Zeit, wo er als König durch große Nöte musste. Auch wo er zum Beispiel von Absalom verfolgt wurde. Er passt zu verschiedenen Lebensetappen von David. Aber wir sehen und können uns nur erahnen, wie groß die Not war, in der er sich befand. Er schrie zum Herrn, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Hatte Gott den David vergessen? Nein, natürlich nicht. Aber es schien ihm so. Bei anderer Stelle bezeugt derselbe David, dass der Herr immer bei ihm ist, dass wir uns immer auf den Herrn verlassen und auf ihn stützen können. Dass auch wenn er bis ans äußerste Ende der Erde gehen würde, der Herr doch da ist. Und hier aber ist er in einer Lebenslage, in einer Situation, wo es aus ihm herausschreit, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? David fühlte sich so, dass das Angesicht Gottes vor ihm verborgen war. Er fühlte sich so, als ob der Herr von ihm entfernt war. Also er fühlte sich nicht nahe beim Herrn. Er fühlte sich nicht von der Hand Gottes wunderbar getragen. Sondern es war eine Lebenslage von äußerster Prüfung, wo er, obschon er tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn sich doch wünschte, sich bewusst war, er steht nicht in dieser so tiefen Gemeinschaft. Und der Herr scheint ihm entfernter zu sein. Auch das ist die Situation, die, wie sie einem David passieren kann, auch uns passieren kann. Dass Prüfungen, dass, wie es Petrus schreibt, der Tiegel der Verfolgung so heiß, so schmerzhaft, so groß sein kann, dass es uns schwerfällt. Dass wir im Geheimen, ganz tief in uns drin, uns denken, ja, aber warum greift der Herr dann nicht ein? Wieso erlaubt der Herr das? Lässt er das zu? Wieso ist er mir nicht näher? Spüre ich seine Hilfe, seine Gegenwart nicht mehr? Viele Leute getrauen sich das nicht zu sagen, viele Christen. Aber wie in manchem im Geheimen schreit es so auch. Und David, er schrie so zum Herrn. Er legte sein Innerstes mit allen Zweifeln, mit allen offenen Fragen dem Herrn hin. Es zeigte es ihm. Wie lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Es war also nicht einfach eine Gemütsschwankung, die er hatte, sondern täglich mich ängstigen, in der Seele Sorge haben, eine Last, die ihn drückte, die Angst, die täglich wiederkommt. Der David, den wir als streitbaren Helden kennen, der David, der doch so glaubensstark ist, dieser David kannte solche Lebenslagen. Von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, außer in der Sache mit der Frau des Uriah. Aber ansonsten war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und auch so einem Mann nach dem Herzen Gottes kann sowas passieren. Kann er in solche Situationen kommen? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir vor dem Herrn ehrlich sein dürfen. Vor dem Herrn unser Herz öffnen und ausschütten. Mit allen Fragen, mit allem Warum und Wieso und wie lange und überhaupt. Mit allem sich ängstigen, mit aller Last, die uns quält. Wir dürfen sie dem Herrn hinlegen und ihm sagen. Der Psalm geht weiter. Aber wir wollen noch einmal bei diesem Punkt bleiben. Wie viele Menschen erschrecken, wie viele Christen erschrecken, wenn sie solche Gedanken haben. Sie trauen sich schon gar nicht, solche Gedanken jemandem gegenüber zu äußern. Und sie erschrecken teilweise auch, wenn sie selber solche Gedanken haben. Und doch hat man sie. Aber man erschrickt gleichzeitig, weil man findet, ja, falle ich jetzt ab oder was ist mit mir los? David, er sagte diese Gedanken dem Herrn. Er fraß sie nicht in sich hinein. Er teilte sie auch nicht einfach mit, sondern er sagte sie dem Herrn. Seine tiefste Herzensnot sagte er dem Herrn. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? David war gedemütigt. Er war unten. Die anderen hatten scheinbar Erfolg, waren stärker scheinbar als er, konnten über ihn spotten und so weiter, sich über ihn erheben. David klagte das alles dem Herrn. Wir sehen hier David als einen Mann, der offen ist vor dem Herrn. Offen mit allem, was ihn beschäftigt und bewegt. Der Herr will von uns, Jesus Christus will von uns diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Er weiß ja sowieso alles. Er sieht ins Verborgene. Er weiß, wie es zutiefst in uns drin aussieht. Natürlich. Aber wie befreiend ist es, wenn wir uns bewusst werden, wir dürfen es ihm auch sagen. Wir dürfen ihm auch sagen, dass wir vielleicht dies oder jenes nicht verstehen, warum das so ist. Und einfach zu ihm schreien, Herr, wie lange? Herr, warum? Herr, und wohin führt das noch? Wir dürfen ihm das sagen.
Sage doch Jesus all deine Sorgen, denn es versteht dich niemand wie er. Er sieht dein Heute, er kennt dein Morgen und will dir helfen, allmächtig ist er.
War folgender. Er sagt, schau doch her und erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe, damit sich mein Feind nicht rühmt, er habe mich überwältigt und meine Widersacher sich freuen, wenn ich unterliege. Ein ganz wichtiger Punkt, David bleibt nicht bei seinen Fragen, bei seinem Unverständnis, bei seinen Warum und wie lange stehen. Sondern sein Gebet geht weiter. Der zweite Punkt, schau doch her und erhöre mich. Er sucht die Hilfe bei Gott und nicht bei den Menschen. Er weiß, dass allein der Herr ihm helfen kann und bittet ihn, schau her, erhöre mich. Herr, mein Gott. Der dritte Punkt, er bezeugt ganz klar, du, Herr, bist mein Gott. Du bist also derjenige, dem mein Leben gehört, dem mein ganzes Sein und Haben gehört, dem meine Zeit und Kraft gehört, der über mein Leben bestimmen soll. Herr, mein Gott. Und der vierte Punkt, er sagt, erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe, damit sich mein Feind nicht rühmt, er habe mich überwältigt und meine Widersacher sich freuen, wenn ich unterliege. Spannend. Was bittet David hier? Er bittet nicht, metzle sie alle nieder. Er bittet nicht, stelle mich groß empor und mach mich groß vor den Leuten. Was war das Gebet von David? Er betete, erleuchte meine Augen. Schenk mir offene Augen. Schenk mir Klarheit. Lass meine Augen Licht sein. Dass ich die Augen habe, die ans richtige Ort, an den richtigen Ort schauen. Dass ich Augen habe, die richtig sehen. Dass ich Augen habe, die nicht wie durch eine matte Scheibe oder durch eine verschmutzte Scheibe durchschauen, sondern die erleuchtet sind, die in deiner Klarheit schauen. Das war sein Gebet. Er bittet um erleuchtete Augen. Uns wäre da einiges anderes in den Sinn gekommen, um was man beten könnte in so einer Situation. Ändere meine Situation. Schaff Abhilfe. Lass alles anders werden. Zahle es ihnen heim. Mach sie fertig. Nein, erleuchte meine Augen. David bittet nicht darum, dass der Herr die anderen ändert, sondern er bittet darum, dass der Herr ihn ändert und ihn erleuchtet. Das ist die richtige Art des Betens, des demütigen, gottesfürchtigen und gottvertrauenden Betens. Nicht die Ansicht, der Herr muss die anderen ändern. Der Herr muss die Situation ändern. Sondern die Einstellung, Herr, ändere mich. Erleuchte mich. Erleuchte meine Augen. Mit dem Ziel, mit erleuchteten Augen werde ich nicht unterliegen. Mit erleuchteten Augen werde ich nicht vom Feind überwältigt. Und warum? Wofür braucht er erleuchtete Augen? Und was macht seine Augen erleuchtet? Denken wir an verschiedene andere Psalmen. Wenn David bezeugt, du Herr bist mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der alles in Händen hat. Wir haben viele solche Psalmen von David. Der Gott, der Israel in der Geschichte geführt hat, bewahrt hat, durchgetragen hat. David erbittet sich also erleuchtete Augen und diese erleuchteten Augen sehen nicht nur die Situationen richtig, die Mitmenschen richtig, sondern sie sehen zuallererst das, was Gott tut. Sie sehen zuallererst die Größe Gottes. Neutestamentlich gesprochen, wenn wir erleuchtete Augen haben, dann sehen wir zuallererst Jesus und das, was er für uns getan hat. Wir sehen das immer wieder. Denken wir an die Begegnung auf dem Berg der Verklärung. Als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Immer wieder, auch als Jesus als der Auferstandene den Jüngern begegnete, da wurden ihre Augen geöffnet und sie sahen ihn. Geöffnete Augen, erleuchtete Augen bewirken, dass wir Jesus sehen. Von uns wegschauen und wirklich ihn sehen. Und wenn wir Jesus sehen, seinen Sieg, seine Macht, seine Auferstehungskraft, das, was er für uns getan hat, dann wirft das auch den richtigen Blick auf unsere Umgebung. Wirft das auch den richtigen Blick auf unsere Mitmenschen.
Blicke nur auf Jesus, sehne ein ihm zu, der für dich gelitten, gibt dir Fried und Ruh. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld.
Ich vertraue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Vers 6 und Vers 2. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Vers 2. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Vers 6. Wir merken den Unterschied. Ein riesiger Wandel. Eine Auswirkung der erleuchteten Augen. Eine Gebetserhörung schon während des Gebetes. Ehe sie rufen, will ich antworten. Noch während David betete, hat der Herr schon geantwortet. Und ihm schon diese erleuchteten Augen geschenkt, denn er sagt hier, weil er mir Gutes getan hat. Mein Herz freut sich, ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Nicht, weil er mir Gutes tun wird. Wenn sich die Situation ändert, wenn alles anders ist. Nein, weil er mir Gutes getan hat. Der Christ sieht das Gute, das Jesus Christus für ihn getan hat. Wir denken nicht, ja, es muss noch besser werden und hoffentlich werde ich diese oder jene Glaubenserfahrung in den nächsten Tagen machen. Nein, er erkennt und bekommt erleuchtete Augen für das Gute, das der Herr getan hat, seinen vollkommenen Sieg am Kreuz, die Tatsache, dass er uns gerufen hat, uns erlöst hat, uns das neue Leben und das ewige Leben geschenkt hat. David sagt, ich vertraue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mitten in dieser Schwierigkeit, in der er war, mitten in dieser äußerst großen Bedrängnis, mitten in diesen feindlichen Angriffen, mitten in dieser Unsicherheit und möglichen Verzagtheit, sagt David, ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf, dass es schon besser wird. Ich vertraue darauf, dass ich überwinden werde. Ich vertraue darauf, dass mein Glaube hält. Nein, er sagt, ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Er vertraut auf die Gnade Gottes. Nicht auf seinen Glauben. Unser Glaube kann Schiffbruch erleiden. Unser Glaube kann verzagen und versagen. So wie bei David. Herr, wie lange noch? Herr, warum willst du mich so ganz vergessen? Aber die Gnade Gottes bleibt. Auch wenn unser Glaube bricht, die Gnade Gottes bleibt. Auch wenn wir als Gerechte, Gerechtgesprochene, Gerechtgemachte siebenmal fallen, die Gnade Gottes bleibt. Und im Vertrauen darauf dürfen wir wieder aufstehen. Die Sicherheit, die hier aus den Worten von David spricht, ich vertraue aber darauf, die Sicherheit liegt nicht in ihm begründet, liegt auch nicht in einer Vollmacht begründet, die er bekommen hat. Liegt nicht einmal einfach im Wort begründet, obschon die Worte Gottes für David ganz wichtig sind. Sondern die Gewissheit, die David hat, liegt in der Gnade Gottes begründet. In der Tatsache, dass Gott einfach gnädig ist. Und Gnade heißt, es wird uns etwas unverdient gegeben. Nicht wir haben es geleistet. Nicht wir haben es geschafft. Nicht wir haben etwas dazu beigetragen. Sondern es wird uns geschenkt, obwohl nicht verdient. Wir merken, wie dies auch in einer Krise, auch in einer schwierigen Situation unsere Lebenseinstellung und unser Vorwärtsgehen entscheidend prägt und beeinflusst. Es liegt nicht an unserem Wollen, an unserem Vollbringen, an unserem Tun, sondern an Gottes Gnade. Es liegt nicht einmal an unserem Dienst, sondern an Gottes Gnade. Es liegt nicht an unseren Siegen, die wir natürlich mit Gottes Hilfe schon erreicht haben, an unseren Erfolgen, sondern an Gottes Gnade. Alles kann brechen in dieser Welt, sogar unser Glaube. Aber die Gnade Gottes bricht nicht. Die Zusage Jesu Christi, dass wir aus Gnaden gerettet sein dürfen, als Gabe Gottes, diese Zusage, die er uns gibt, die bricht nicht. Darauf dürfen wir vertrauen. Darauf dürfen wir bauen, wenn wir in dieser Gnade leben und diese Gnade angenommen haben. Ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Und die Folge? Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Wenn stets ich vertraue dem Herrn,
bin geboren.
lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Vers 3. Und jetzt Vers 6. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und jetzt, dass du so gerne hilfst. Merken wir den Unterschied? Die Gebetserhörung, die David demütig und indem er sich ganz dem Herrn offen hingelegt hat, schon erfahren hat. Er kann sich freuen. Er kann sich freuen, sein Herz kann mit Freude erfüllt sein. Weil der Widersacher kaputt gegangen ist? Nein. Weil plötzlich alle Probleme verschwunden sind? Nein. Sondern weil der Herr so gerne hilft. Er sieht plötzlich den Herrn vor Augen wieder. Er sieht plötzlich, dass der Herr da ist und hilft. Und dass es nicht hilft, einfach, ja, dann halt. Nicht, dass du halt wieder mal hilfst, sondern dass du so gerne hilfst. Er erkennt, dass Gott mit uns Gedanken des Friedens hat. Dass alle Dinge zum Besten dienen, wenn wir den Herrn lieben. Er erkennt das wieder. Erleuchte meine Augen. Und das führt dazu, gestützt auf die Gnade Gottes, die er erkennt, beginnt sich sein Herz zu freuen, dass du so gerne hilfst. Und dann, ich will dem Herrn singen. Zuerst beginnt es im Herzen, die Freude. Und jetzt geht es weiter mit dem Singen. Das heißt hier nicht, ich will weiter dem Herrn jammern, sondern ich will dem Herrn singen. Wie viele Predigten hat David hier gehört, bis er zu dieser Erkenntnis kam? Wie viele Ermahnungen musste Gott hier dem David geben, bis er sagen kann, okay, ich will dem Herrn jetzt singen? Keine einzige. Sondern die demütige Einstellung dieses Dieners Gottes führte dazu, dass er richtig betete, dass der Herr ihm auch dieses Gebet eingab und die Erhörung schenkte. Und der Herr David neu ausrichtet, aufrichtet und ausrüstet. Und er sagt, ich will dem Herrn singen. Es ist hier auch der Wille. Er will dem Herrn singen. Er ist motiviert dazu. Nicht mehr Mühe und wie lange und warum und überhaupt. Alles ist so mühsam und schwierig und man bricht unter der Last des Lebens oder der Probleme fast zusammen. Nein, jetzt hat er wieder Motivation, hat wieder Mut. Was will er tun? Er will dem Herrn singen. Er sprudelt richtig. Ich will dem Herrn singen. Sein Herz ist dabei, sein Wille ist dabei. Und er will, dass es alle hören. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Weil er erleuchtete, geöffnete Augen hat für das, was der Herr ja schon gewirkt hat. Wie viel mehr wir nach Golgatha, nach dem Sieg Jesu am Kreuz, nach seiner Auferstehung und im Blick auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi, nach Himmelfahrt und nach Pfingsten. Wie viel mehr dürfen wir dem Herrn singen, weil er uns Gutes getan hat. Weil er den vollkommenen Sieg ja schon vollbracht hat. Ist dies nicht schön? Ist dies nicht Grund zu jubeln? Grund dem Herrn zu singen? Und wir, was tun wir? Im Alltag? Der Christ, der an Jesus Christus glaubende Mensch, wird uns durch das Wort Gottes dargestellt als jemand, der freudig ist, der motiviert ist, nicht widerwillig einfach gerade das Nötigste macht, sondern motiviert und freudig sich einsetzt zur Ehre des Herrn und eine Wirkung entfaltet in seine Umgebung. So dass es die anderen hören und merken. aber nicht als einer, der immer nur rosaroten Himmel hat, sondern der sehr wohl wie David auch in tiefe Prüfungen fallen kann und in Trübsale kommen kann. Aber er unterliegt nicht, wenn er wie David betet. Wir können in Prüfungen kommen, aber wir bleiben nicht bei den Prüfungen stehen. Wir können ins Warum und ins Fragen und ins Herr wie lange hereinkommen, aber wir bleiben nicht dabei stehen. Im Gegenteil, wenn solche Gedanken in unserem Kopf herumschwirren oder unser Herz belasten, dann lasst es uns dem Herrn auch wirklich sagen. Nicht noch gegenüber Gott sogar die Frommen spielen und dabei sind wir von inneren Zweifeln und Schwierigkeiten halb zu fressen, sondern dem Herrn das sagen, demütig sagen und ihn bitten: Herr, erleuchte meine Augen. Herr, du mein Gott, indem wir unser Leben ganz ihm hinlegen. Wir fassen die Punkte noch einmal zusammen von Psalm 13. Jeden kann es treffen mit solchen Fragen. Jeden kann es treffen. Auch den tiefstgläubigsten Gottesmann kann es treffen, dass er in eine solche Situation kommt wie David. Spielen wir was vor oder sind wir ehrlich, auch diesbezüglich? Er wendet sich in seiner Not an die einzige richtige Adresse. Als zweiter Punkt, er wendet sich an den Herrn. Herr, wie lange? Und er schüttet dem Herrn all seine Last aus. Er sagt ihm, dass Sorgen ihn bedrücken. Er sagt ihm, dass sich sein Herz ängstigt täglich. Er sagt ihm das alles. Er beschönigt nichts, er verheimlicht nichts, sondern er zeigt es dem Herrn. Und er wendet sich an den Herrn mit einer Bitte: Schau doch her und erhöre mich. Er bittet den Herrn um Hilfe. Er weiß, dass er Gottes Eingreifen braucht in dieser Situation in seinem Leben.
Hüllen schwere Wolken deinen Weg in Dunkelheit und verspricht der Morgen nichts als Herzeleid. Meinst du, dass bei dir allein es immer abwärts geht? Schau nur auf ihn. was dir fehlt. Er ist der in jeder Lage zu dir hält. Suche Hilfe im Gebet. Such doch Hilfe im Gebet.
Der nächste Punkt. Er bezeugt: Herr, mein Gott, erleuchte mich, erhöre mich, Herr, mein Gott. Er bezeugt den Herrn als seinen Gott und unterstellt sich damit, neutestamentlich gesprochen, der Königsherrschaft und Autorität des Lebendigen, des Königs aller Könige und des Herrn Jesus Christus. Er bittet um erleuchtete Augen. Nicht die anderen müssen ändern, nicht die Situation muss ändern, sondern ich muss ändern. Meine Sichtweise, mein Blick. Meine Sichtweise auf die Dinge, auf meine Mitmenschen, auch auf die Feinde, soll ändern und wird ändern, indem der Herr mir meine Augen erleuchtet und damit zuallererst mir den richtigen Blick wieder schenkt. Wir denken an Hebräer 12. Aufsehen auf Jesus. Niemand sehen als Jesus allein. Das ist der Weg zum Überwinden, der Weg zum siegreichen, zum standhaften Bestehen können. Erleuchte meine Augen. David vertraut darauf, vertraut auf den Herrn und seine Gnade. Vertraut und stützt sich nicht auf Vergangenes, nicht auf alte Glaubenserfahrungen, nicht auf andere Menschen, nicht auf es wird schon besser werden oder irgendwelche Situationen oder leeren Versprechungen, sondern er stützt sich ganz auf die Gnade Gottes, dass du so gnädig bist. Nur die Gnade ist es, woran er sich halten kann und will. Und darauf ist Verlass. Der Herr hat sein Gebet erhört, schon noch währenddem er betete. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Freude kehrt in sein Herz ein. Freude darüber, weil er erleuchtete Augen hat für die Hilfe Gottes. Erleuchtete Augen hat dafür, dass der Herr gerne hilft. Er erkennt die Liebe Gottes. Er erkennt die Fürsorge Gottes. Er erkennt die Hilfe des Herrn. Und mit seinem Herzen, das jetzt voller Freude ist, weg sind die Sorgen, weg sind die trüben Gedanken, weg sind die Fragen. Mit seinem Herzen, das voller Freude ist, hat auch sein Wille eine neue Dynamik, eine neue Motivation. Er will dem Herrn singen. Auf den Herrn ausgerichtet sind wir auch top motiviert und unser Wille wird richtig ausgerichtet. Nicht mehr ich will mich in den Mittelpunkt setzen, ich will groß rauskommen, ich will, dass man mich in Ehren hält, ich will, dass es mir gut geht und so weiter, ich will, dass ich Erfolg habe und so fort. Nein, ich will dem Herrn singen. Unsere Ausrichtung, unsere Zielsetzung, unsere Motivation, unser Wille und damit auch unser Lebensinhalt ist, dem Herrn Ehre zu geben. Ihm zu singen, ihm so Ehre zu geben, dass es die Mitmenschen hören und erleben können, weil er mir Gutes getan hat. Und auch wenn die Situation noch so schwierig ist, wir sehen das Gute, das der Herr in unserem Leben schon getan hat, indem er uns erlöst hat und indem er uns bis hierher durchgetragen hat. Wir erkennen, wie es David im Psalm 103 sagt und loben den Herrn dafür, dass er so wohl an uns tut, dass er uns so Gutes getan hat, dass er uns alle unsere Sünden vergeben hat. Gibt es etwas Schöneres, als darin zu leben und dies zu bezeugen? David hörte keine Predigt und bekam keinen Mahnfinger Gottes, dass er dazu kam. David bekam auch keine Antworten auf seine Fragen. Herr, wie lange? Wie lange noch? David bekam keine Antworten. David erlebte auch nicht, dass der Herr jetzt die Situation schlagartig änderte. Aber David erlebte die Erhörung seines Gebetes. Er leuchte meine Augen und er erkannte den Herrn. Und wir erkennen dann und sehen niemanden anders als Jesus allein. Und bei ihm können wir sicher sein, geborgen sein. Und sogar dann, wenn wir uns nicht mehr an ihm halten können, werden wir von seiner Gnade gehalten. Sogar, wie es heißt im Lied, so nimm denn meine Hände, wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Erleben, geborgen sein in Gottes Schoß, in seiner Liebe, heute Morgen und bis in Ewigkeit. Um das zu bezeugen und dazu andere Menschen einzuladen, was gibt es Schöneres als das? Dafür zu leben, lohnt es sich, motiviert und voller Freude. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz einen vollkommenen Sieg vollbracht hast, dass du auch alle Fragen, Zweifel, Ängste, Lasten kennst, die uns bedrücken, die uns zu schaffen machen können. Und danke, dass du uns liebst, dass du Sieger bist in unserem Leben, auch über unsere Betrübnis in den Augen. Und schenke, Herr, uns erleuchtete Augen, dass wir dich sehen. Erleuchtete Augen, dass wir auf dich ausgerichtet sind. Wir bitten dich, Herr, für all jene, die in Schwierigkeiten und in Nöten, in Bedrängnis, Drangsal und Prüfungen sind. Herr, bitte, lass sie dich als Retter und Herrn, als König und Helfer persönlich erfahren und sich an deiner Gnade festhalten. Und bitte, lass auch uns voller Freude, Motivation, mit fröhlichem Herzen und mit ganzem Willen dich bezeugen, wo du uns hinstellst und für dich einsetzen, wo auch immer du uns die Möglichkeit dazu schenkst und mit den verschiedenen Mitteln, die du uns gibst, dass noch viele zur Erkenntnis deiner Gnade, zur Erkenntnis der Wahrheit deines Wortes zu dir kommen, die Leben dir anvertrauen. Wir bitten dich um deinen Segen und deine Bewahrung auch für uns in dieser Nacht. Schenk uns, Herr, neue Ausrüstung und Kraft und lass uns aufsehen zu dir und in dir leben. Amen.